und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Hat eigentlich kaum Ähnlichkeit mit Form der Aktienrente, sage ich mal in Anführungszeichen, die wir in anderen Ländern haben, sondern hier ist es eigentlich, der Staat legt Geld an und ich als zukünftiger Rentner kann das eigentlich nur mit Interesse wahrnehmen, aber sonst nicht viel tun.
Das ist eben der Konstruktionsfehler von vornherein, dass es nicht individuell zugerechnet wird.
Das heißt also, da bleiben unangenehme Aufgaben vor uns, was Kürzung vom bisherigen Anspruchsniveau her in gewisser Weise angeht.
Also Sie sehen, es sind eine ganze Reihe von Maßnahmen möglich und notwendig, um die Rentenversicherung im weiteren Zeitablauf besser dastehen zu lassen. Aber ich kann im Moment noch nicht so richtig erkennen, wer eine solche Agenda im politischen Raum tatsächlich verfolgt.
Mit diesem ersten Einblick ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus Freiburg Lars Feld. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Schönen guten Morgen in die Runde.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Justus. Es ist schon noch ein wunderbarer Morgen hier in Freiburg. Allerdings, wenn Sie uns hören, bin ich schon in Dallas.
Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wusste gar nicht, Lars, dass du jetzt ins Ölbusiness einsteigen willst. Aber es ist ja immer wieder schön, was Neues zu erfahren. Und das wünsche ich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es vielleicht was Neues oder was Anregendes in diesem Podcast gibt, den wir jetzt in den nächsten 30, 40 Minuten aufzeichnen und reden über verschiedene wirtschaftspolitisch interessante Themen, denke ich, Frau Müller, oder?
Absolut, aber nochmal die Rückfrage an Ihren Kollegen. Das Ölbusiness wird es nicht sein. Was, Herr Feld, führt Sie denn wirklich in die USA? Bringen Sie uns neue Ideen mit oder sind Sie rein privat unterwegs?
Das ist natürlich schon auch privat, aber es ist auch mit einer Konferenz verbunden und es wird ein Roadtrip von Dallas über Santa Fe, Las Vegas nach Kalifornien. Das heißt, ich fahre doch ein gutes Stück durch Trump-Land und werde versuchen, Eindrücke zu gewinnen vor Ort. Und die bringe ich dann mit, aber man muss auch sagen, wir werden den nächsten Podcast aufnehmen, wenn ich noch in den USA bin, also vermutlich von San Francisco ausgehend.
Na, aber dann wissen wir ja vielleicht auch schon, was wir dann besprechen werden. Die Entwicklung der US-Wirtschaft, insbesondere vor dem Hintergrund der Präsidentschaftswahlen, ist ja hochspannend und maximal relevant auch für uns. Für heute aber stehen andere Themen an. Wir schauen ins Rentenpaket der Ampel, nehmen uns insbesondere den Teil der Aktienrente raus. Danach geht es straight in die Wirtschaft, Stichwort Tax Credits. Anschließend noch ein Blick auf die gestiegene Streikfreudigkeit im Lande. Wie viel Berechtigung und Verständnis gibt es aus ökonomischer Sicht? Und zum Schluss, wie üblich, die Nachspielzeit. Diesmal mit der deutschen Nationalmannschaft. Also, Rentenpaket. Was ist überhaupt drin? Herr Feld, packen Sie doch mal bitte die wichtigsten Inhalte aus.
Das Rentenpaket hat vor allen Dingen zwei Elemente, die wesentlich sind. Nämlich einerseits, sehr stark von den Gewerkschaften, von der SPD gewünscht, ein Festlegen der sogenannten Haltelinie beim Rentenniveau auf 48%. Und andererseits, von der FDP gewünscht, die Einführung einer sogenannten Aktienrente. Ich muss hinzufügen, die Gewerkschaften wünschen sich eigentlich noch mehr als 48% Haltelinie, aber das ist für sie schon mal ein erster Schritt. Rentenniveau heißt nicht Rentenzahlbetrag, sondern das Rentenniveau bezeichnet das Verhältnis von Rentenzahlung zu den letzten Löhnen, die man als in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherter im Arbeitsleben erzielt hat. Das wird noch ein bisschen genauer ausgerechnet. Da gibt es den sogenannten Eckrentner, auf den das bezogen ist. Ja, also sozusagen eine Durchschnittsbetrachtung, grob gesprochen. Ist ein bisschen komplizierter auch alles, aber so ungefähr. Und das auf 48% heißt also nicht, dass dann, wenn das unter die 48 sinken würde, dass man dann tatsächlich eine Rentenkürzung hätte. Die hätte man nicht, sondern die Renten würden weniger stark steigen als die Löhne. Das sagt das Absinken der Renten, des Rentenniveaus aus. Und das bedeutet, wenn man sie auf 48% fixiert, dass die Renten eben stärker steigen mit den Löhnen, als sie das ansonsten würden. Und das bedeutet, dass in Zukunft die Finanzierung der Rentenversicherung über Beitragssätze und Bundeszuschüsse ansteigen muss, stärker ansteigen muss als ohnehin schon im vorherigen Regime. Die FDP wollte dazu die Aktienrente einführen. Das heißt, es wird institutionell so einigermaßen abgesichert, dass es vom Zugriff des Staates weit genug entfernt ist. Jedes Jahr ein bestimmter Betrag über Schulden oder über Privatisierungen sichergestellt, der in den KENFO fließt. Der KENFO ist der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Da ist sowieso schon ein ordentlicher Milliardenbetrag drin. Der wird dann jedes Jahr aufgestockt, am Markt angelegt. Und zwar nicht nur passiv, wie das beispielsweise die Bundesbank für die Pensionsrückstellungen des Bundes macht, sondern aktiver, indem man eben auch am Aktienmarkt aktiv ist und dann eine höhere Rendite erzielen will. Vorbild ist der norwegische Staatsfonds. Und das soll dann als zusätzliche Finanzierung in der Rentenversicherung hinzukommen. Jetzt muss man allerdings wissen, dass die Beträge, die mit der Aktienrente zustande kommen, nicht personenspezifisch auf die individuellen Konten der Rentenversicherten eingezahlt werden und deswegen ja durchaus nur einigermaßen abgesichert sind und nicht vollständig, wie wir das sonst bei der Rente haben.
Und Lars, wenn ich das richtig verstehe, ist das auch weit entfernt oder hat eigentlich kaum Ähnlichkeit mit Form der Aktienrente, sage ich mal in Anführungszeichen, die wir in anderen Ländern haben, wo es Sparpläne gibt, in die ich einzahle, es sei denn, ich optiere dort out aus dem Sparplan und lege das irgendwie selbst an. So Modelle gibt es ja in USA, Neuseeland, Australien etwa, sondern hier ist es eigentlich, der Staat legt Geld an und ich als zukünftiger Rentner oder Rentnerin kann das eigentlich nur mit Interesse wahrnehmen, aber sonst nicht viel tun. Oder sehe ich das falsch?
Ja, so kann man das sagen. Also es ist natürlich schon so, dass man auch Hoffnung haben kann, wenn man schon einsteigt in so eine Aktienrente, dass sich das verbessert. Aber der Punkt, den du ansprichst, dass man als Rentner, als Rentnerin jetzt nicht individuell auch noch einmal auf diesem Konto ansparen kann und das dann angelegt wird, das ist eben der Konstruktionsfehler von vornherein, dass es nicht individuell zugerechnet wird. Man könnte ja pauschal jeder Rentnerin, jedem Rentner einen bestimmten Betrag dann jeweils zuweisen. Ja, das lässt sich ja rechnerisch auch machen. Damit hätte man einerseits eine bessere Absicherung, denn Rentenansprüche sind gemäß einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eigentumsähnliche Ansprüche und können deswegen auch nicht einfach gekürzt werden von Seiten des Staates. Und es würde eben auch dann helfen, auf dieses Konto nochmal einzuzahlen, ja, und dann dafür zu sorgen, dass man noch eine höhere Rente im Alter realisieren kann.
Ja, in anderen, wenn ich das richtig, die Pläne mir sozusagen in den USA oder auch anderen Teilen der Welt vor Augen habe, ist es ja so, dass man quasi genötigt wird zu Zeiten, in denen man in die Rente einzahlt, einen Teil sozusagen in solche Aktiensparpläne zu zahlen, aber man auch eine gewisse Auswahlmöglichkeit sogar hat, in welche Pläne man investieren will.
Ja, je nachdem, welches Land du dir anschaust. USA bietet natürlich schon deutliche Variationsmöglichkeiten. Das ist in Schweden anders. Das ist auch in der Schweiz anders, wo wir ja über die Pensionskasse eine richtige zweite Säule haben, die deutlich über das hinausgeht, was wir bei den Betriebsrenten haben. Es ist auch entsprechend stark reguliert. Also man könnte sich für die Kapitaldeckung natürlich mehr vorstellen und würde sich vielleicht sogar wünschen, dass bei den Betriebsrenten eine Erleichterung da ist. Das wäre konsequenter, als mit der Aktienrente zu arbeiten. Und jetzt reden wir über die Aktienrente, Justus, aber man muss schon sagen, die FDP hat sich diesen Einstieg in die Aktienrente teuer erkaufen lassen. Denn die alte Linie mit 48%, das wird schon so ab 2028 auf die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler zukommen und dann eben den Beitragssatz nach oben schieben. Und das ist eben durchaus problematisch. Im Moment macht das noch nicht viel aus, auch in dieser Legislaturperiode nicht. Aber in der nächsten Legislatur schlägt das schon zu. Und es ist im Grunde nicht finanzierbar. Das heißt, es muss darauf abgezielt werden, in der nächsten Legislaturperiode diese Haltelinie wieder herabzusetzen, wie sie ursprünglich mal war, bei 42%.
Das heißt doch, jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind wir in diesem Jahr schon bei über 100 Milliarden Bundeszuschuss im Haushalt. Also die Rente ist ohnehin nicht mehr nachhaltig finanziert, sondern der Steuerzahler, die Steuerzahlerin sozusagen zahlt schon einen nicht unerheblichen Teil, was ja auch dann wiederum den Handlungsspielraum im Bundeshaushalt einschränkt, wenn wir über 100 Milliarden in die Rente pumpen.
Ich wiege so ein bisschen den Kopf, Justus, weil der Bundeszuschuss ist ja gedacht für die sogenannten versicherungsfremden Leistungen, die Mütterrente zum Beispiel, aber es gibt auch eine Reihe anderer. Also gerade die Berücksichtigung von Kindern in der Rente ist im Grunde versicherungsfremd, Weil die Idee bei der Versicherung ist ja, man zahlt ein, auch wenn es nach der Umlage ist, hat man dadurch bestimmte Ansprüche. Ja? Und wer nicht einzahlt, hat keine Ansprüche. Nur weil man jetzt Kinder geboren hat, ist nicht die Idee der Versicherung, dass man dann eben auch mehr Geld rausbekommt. Das ist eine politische Entscheidung, die mag auch gut sein oder nicht gut sein. Jedenfalls muss sie dann aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Und das Problem ist schon auch, dass da einfach die Dynamik dafür sorgt, dass im Bundeshaushalt immer mehr Geld als Bundeszuschuss in die Rente gezahlt werden muss. Und das heißt einfach, man verengt sich immer mehr im Bundeshaushalt. Der Bundeshaushalt versteinert sozusagen.
Aber jetzt mal weg von den derzeitigen politischen Gegebenheiten. Wie würden Sie es denn machen? Wie würden Sie die Rente zukunftssicher reformieren?
Ich würde einen Teil der versicherungsfremden Leistungen versuchen loszuwerden. Das ist nicht einfach. Ich habe die Mütterrente angesprochen. Die ist ja rückwirkend sozusagen für in der Vergangenheit geborene Kinder gewährt. Vielleicht würde man die noch mal losbekommen, ohne dass die Karlsruher Richter dazwischengrätschen. Den Versuch würde ich starten. Ich würde die Rente mit 63 für langjährig Versicherte abschaffen, auch wenn es jetzt schon eine Rente mit 64 ist und weiter anwächst. Das sollte man jetzt noch bis 2029 im Bundeshaushalt als zusätzlichen Betrag realisieren. Das sind die kleineren Dinge, die man so unmittelbar tun sollte und tun könnte. Und dann muss ab 2030 meines Erachtens das gesetzliche Renteneintrittsalter steigen. Und zwar, wie das in anderen Ländern, insbesondere in den nordischen Staaten ist, müsste es steigen mit der ferneren Lebenserwartung. Man hat also dann eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die fernere Lebenserwartung. Das ist das, was man noch an Lebenserwartung hat, wenn man so in seinen 50ern ist, ja. Da würde man sagen, man teilt jedes Jahr an gewonnener Lebenserwartung im Durchschnitt der Bevölkerung so auf, dass 2/3 in die Arbeitszeit gehen und 1/3 in die zusätzliche Rentenbezugsdauer gehen. Mir ist bewusst, dass es nur ein Durchschnitt ist, aber so wäre dann schon auch relativ viel erreicht. Und dann haben wir Möglichkeiten, auch die freiwillige Weiterbeschäftigung über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus zu stärken. Im Moment ist das so, dass die Arbeitgeberbeiträge in die Arbeitslosenversicherung und in die Rentenversicherung weitergezahlt werden, obwohl das ja schon eigentlich Rentnerinnen und Rentner sind. Die können gar nicht arbeitslos werden in diesem Sinne, auch wenn sie weiter beschäftigt bleiben. Und deswegen könnte man hier nochmal Erleichterungen schaffen, auch im Hinblick auf die Anreize, die dann für Rentnerinnen und Rentner bestehen, weiterzumachen. Ich glaube, dass wir auch mal nochmal überlegen müssen, was bei den Minijobs passiert. Also Sie sehen, es sind eine ganze Reihe von Maßnahmen möglich und notwendig, um die Rentenversicherung im weiteren Zeitablauf besser dastehen zu lassen. Aber ich kann im Moment noch nicht so richtig erkennen, wer eine solche Agenda im politischen Raum tatsächlich verfolgt.
Zwei Anmerkungen vielleicht dazu. Ich glaube, es war unser Kollege Bernd Raffelhöschen. Wenn er es nicht gesagt hat, dann will ich ihm nicht Unrecht tun. Aber ich meine, er hätte mal darauf hingewiesen, dass das Gros der Steigerung der Lebenserwartung vermutlich schon abgefrühstückt ist. In dem Sinne, wir haben in den letzten 20, 30, 40 Jahren gesehen, dass die Lebenserwartung immer weiter gestiegen ist bei uns aus verschiedenen Gründen. Und momentan sehen wir das aber nicht mehr, dass es immer weitergeht mit der Steigerung der Lebenserwartung. Also irgendwann ist wahrscheinlich das Ende der Fahnenstange da erreicht. Also was heißt das? Die Frage ist, ist das nicht eigentlich schon zu spät, jetzt so eine Dynamisierung einzufügen, wenn zumindest in den letzten Jahren, das mag jetzt Corona-bedingt gewesen sein, sehen wir ja, dass in vielen Industrienationen die Lebenserwartung gar nicht mehr stärker ansteigt. Also wenn sie eh nicht weiter ansteigt oder nur noch in sehr überschaubarem Maße ansteigt, dann bringt doch diese Dynamisierung eigentlich, naja, dann sind das Peanuts nachher, oder?
Ich weiß nicht, ob es nur Peanuts sind, also ein paar Monate länger arbeiten, das ist schon etwas, was auch in der Rentenversicherung noch zählt, ja, weil es ja eine große Masse an Leuten ist. Aber da muss ich auch sagen, naja, dann ist das auch nur fair, weil die Demografie ist es ja, die es uns problematisch macht. Also wenn jetzt die Babyboomer, die in die Rente gehen, keine Steigerung ihrer Lebenserwartung haben, sondern eben früher sterben, dann müssen sie ja auch weniger lange durch die Rentenversicherung alimentiert werden. Also von daher ist das unproblematisch sozusagen. Also diese Dynamisierung hilft.
Das stimmt, aber dieses aktuelle Finanzierungsproblem, was wir heute schon haben, das löst sich dann ja dadurch nicht auf, sondern bleibt einfach bestehen.
Ja, das ist richtig. Das löst sich nicht auf. Und von daher müsste man eben an den Punkten ansetzen, die ich genannt habe. Also ich habe jetzt in meiner letzten Bemerkung nicht mehr das Absenken der Haltelinie angesprochen. Also die 48% sind meines Erachtens nicht haltbar auf Dauer. Das muss man sicher in der nächsten Legislaturperiode wieder ändern und auf das alte Niveau. Ich glaube, es waren 43%, wenn ich nochmal genauer nachschaue. Aber so hatten wir es ursprünglich mal, bevor schon die Große Koalition unter Angela Merkel in der letzten Legislatur entschieden hat, das Rentenniveau festzuschreiben bis 2025. Und das wollen die Sozialdemokraten jetzt dauerhaft haben.
Die Kollegin, jetzt kommen wir nochmal wieder zum Sachverständigenrat zurück, ja, unser Lieblingsthema der letzten Woche, die Kollegin Ulrike Malmedier, also eine, die jetzt nicht im Zentrum der Diskussion stand in der jüngeren Zeit, die hatte hier in der Rheinischen Post ein interessantes Interview und sagte, wir brauchen 1,5 Millionen Zuwanderer pro Jahr. Ich wurde dann später darauf hingewiesen, als ich gesagt habe, oh, ich bin mir nicht sicher, ob das durchhaltbar ist bei uns, dass das netto nur 400.000 wären. Warum 1,1 Millionen gleich wieder verschwinden, ist mir nicht ganz klar, aber das scheint wohl so. Müssen wir nicht da dringend was tun? Ob es jetzt 1,5 Millionen sind, bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir das politisch verkraften, sag ich mal so.
Naja, Justus, es gehen ja immer die Zahlen so ein bisschen auseinander in den Schätzungen. Und man muss sehen, wenn da in der Zeitung Zuwanderer steht, weiß man nie, ob das jetzt brutto oder netto ist. Ne? Also ich glaube schon, dass wir im Wanderungssaldo, das heißt also der Nettozuwanderung, deutlich über 500.000 müssten, um diese Demografie, die wir haben, kompensieren zu können. Und das ist genau das, was du ansprichst. Das ist gesellschaftspolitisch nicht zu verkraften. Selbst wenn es gelingen würde, und das ist für die Finanzierung der Rentenversicherung ja wichtig, Personen ins Land zu holen, Migranten zuzulassen, die die Durchschnittsproduktivität der Einheimischen mitbringen, die also sowieso dann schon vor Ort sind. Das sind durchaus ja auch viele Migrantinnen und Migranten, aber wenn die eine Durchschnittsproduktivität mitbringen, die niedriger ist, dann ist der Finanzierungseffekt für die Rentenversicherung zu gering. Und da kann man schön über Migration reden. Wenn man sieht, was das politisch verursacht, muss man halt einfach Abstriche machen. Und von daher ist Migration eine Möglichkeit, die demografische Problematik in den Sozialversicherungen abzumildern. Aber ich sehe nicht, dass man sie damit lösen kann.
Das heißt also, das bleiben unangenehme Aufgaben vor uns, was Kürzungen vom bisherigen Anspruchsniveau her in gewisser Weise angeht.
Ja, wobei man ja auch sagen muss, es ist natürlich eine Kürzung, wenn man jetzt nicht die volle Rentenbezugsdauer hat nach dem jetzigen Stand des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Also auch wenn wir da noch hochgehen bis auf 67. Sondern der Vorschlag ist ja, da noch weiter drüber hinaus zu gehen. Das ist durchaus eine Rentenkürzung. Das muss man so schon sehen. Ja? Allerdings erhöhen sich dann für den jeweiligen Rentner, wenn er dann wirklich in Rente geht, also wegen mir mit 69 oder mit 68,5, die Rentenbezüge, also die Rentenzahlung, die man bekommt, weil man eben länger beschäftigt war, die steigt dann trotzdem an. Ja, also man hat selber was davon, wenn länger gearbeitet wird. Und auch wenn die Jüngeren länger arbeiten und damit dann halt die Finanzierung der Rentenversicherung stärker nach oben geht. Also von daher finde ich das für sich genommen schon auch eine vernünftige Regelung. Es gibt sicher Tätigkeiten, wohlgemerkt Tätigkeiten, nicht Berufe, bei denen Menschen jetzt nicht über 60 oder 65 hinaus arbeiten können. Da gibt es immer so sprichwörtliche Beispiele, die alle hinken, weil man meistens feststellt, dass in dem Alter dann sowieso diese Tätigkeit nicht mehr ausgeübt wird. Ich spreche da beispielsweise dieses wundervolle Dachdeckerbeispiel an, das immer wieder genannt wird. Meistens stehen die Dachdecker nicht mehr mit über 60 auf dem Dach.
Ich habe ohnehin gelernt, dass die Berufsgruppe, die als erstes in Rente geht, nicht etwa Dachdecker sind, sondern Lehrerinnen und Lehrer.
Ganz genau. Und das hat eher mit psychischer Belastung zu tun und mit solchen Dingen.
Aber nochmal zurück zum Stichwort Migration. Selbst wenn die unser Rentenproblem nicht löst, sondern nur mildert, ist nicht selbst das in Frage zu stellen aufgrund der Attraktivität Deutschlands für höher qualifizierte Zuwanderer? Die stehen ja nun wirklich nicht gerade Schlange bei uns.
Ja, absolut. Das ist ja genau das Problem. Das spricht man dann so verbrämt an, indem man sagt, die Zuwanderer sollten die Durchschnittsproduktivität der Einheimischen mitbringen. Dann hat man im Sinn, das sind Personen, die mit einer gewissen Qualifikation kommen. Das sind typischerweise Personen aus den Herkunftsländern, die aber es vielleicht dann doch vorziehen, in eins der angelsächsischen Länder zu gehen, weil Englisch ja sowieso leichter zu erlernen ist und sie es vielleicht auch sprechen. Ich sehe jetzt nicht den großen Schwung von Inderinnen und Indern, die nach Deutschland auswandern wollen. Die gehen halt in die USA, ja, oder nach Kanada. Das ist eben genau das Problem, bei dem sich diese ganze Diskussion um die Migration zur Finanzierung der Sozialversicherungen in den Schwanz beißt. Das funktioniert einfach nicht so, wie man es sich vorstellt. Also Migration hilft durchaus ein Stück weit, aber es löst das Problem nicht. Und deswegen müssen auch unangenehme Entscheidungen her.
Mal noch was anderes. Der Start der Aktienrente soll ja so verlaufen, wie es kleinen Privatanlegern eigentlich nicht empfohlen wird, über Schulden machen, was ja sonst als sehr risikoreich und deshalb eben nicht empfehlenswert bewertet wird. Und wie geht das überhaupt mit dem Grundsatz zusammen, keine neuen Schulden machen zu wollen?
Es ist natürlich schuldenbremsenkonform, weil man Schulden aufnimmt und auf der anderen Seite ja Vermögenstitel erwirbt. Und diese finanziellen Transaktionen werden in der Schuldenbremse nicht berücksichtigt. Im Übrigen auch nicht in den europäischen Regelungen. Und das erhöht durchaus den Schuldenbetrag absolut, den Deutschland im Zeitablauf damit generiert. Das ist aber jetzt nicht so, dass man sich deswegen Sorgen machen müsste. Ja, denn der Unterschied ist einfach auch der, dass ich ja als Privater, wenn ich Schulden mache, um zu investieren, ein Risiko für mich spezifisch eingehe, das der Staat so nicht hat. Der Staat hat ja einen langen Atem. Er kann dann immer sehen, wenn da mal schlechtere Zeiten an der Börse sind, dann steht er die einfach durch. Ja? Das ist nicht so problematisch wie bei privaten Anlegern.
Lars, eine Frage, vielleicht kennst du dich damit auch noch aus. Wie wird denn abgesichert die Art der Investitionen, die dann getätigt werden sollen in diese Aktienrente? Also ist irgendwo sichergestellt, dass das nicht letztendlich für industriepolitische Zwecke missbraucht wird und gesagt wird, ach komm, jetzt kaufen wir Intel-Aktien oder irgendwas anderes, was irgendwie sozusagen im Rahmen eines Ansiedlungspakets attraktiv erscheint. Gibt es da irgendwelche Vorkehrungen oder besteht da die Gefahr, dass man mit dem Geld nachher dann doch Dinge macht, die man eigentlich ganz anders hätte lösen wollen?
Also diese Problematik, dass der Staat in irgendeiner Weise darauf zugreift, die lässt sich nicht vollständig lösen. Es ist nicht so wie jetzt in Schleswig-Holstein, dass, weil man sich in der Koalition mit den Grünen nicht einigen kann, die Ausgaben zu kürzen in Schleswig-Holstein, dass man dann auf den Topf der Pensionsrückstellungen zugreift und den entleert. Ja, das wird ja die nächsten paar Jahre in Schleswig-Holstein so stattfinden. Eine CDU-geführte Regierung, die ansonsten für die Schuldenbremse ist. Ja, das passiert wahrscheinlich mit der Aktienrente nicht, weil das über den Genfonds eben abgesichert ist. Und da lässt sich nicht so leicht reinregieren. Ja? Denn wenn ich das richtig verstehe, ist das eine Konstruktion, bei der der Bund, wenn das Geld dann mal drin ist, es nicht mehr herausheben kann. Also auch deswegen, weil man ja die Spätfolgen der Kernenergie so absichern wollte. Das heißt aber nicht, dass man dann nicht doch dem Fonds Vorgaben macht. Wir haben ja auch insgesamt Vorgaben, die wir mittlerweile im Bankensystem haben. Ja, alle möglichen Kriterien, die beispielsweise verhindern, dass in der Rüstungsindustrie mit größeren günstigen Krediten gearbeitet wird. Also wenn man sich das eben anschaut, was wir da mittlerweile an Kriterien haben für Investitionen, damit stärker in Richtung ja politisch gewünschter Ziele wie Klimaschutz und Ähnliches investiert wird, das betrifft natürlich auch einen solchen Fonds. Und da kann der Staat mehr Vorgaben machen, als wir uns das wünschen würden. Also es gibt da schon auch die Möglichkeit, industriepolitisch reinzugehen. Das macht ja beispielsweise auch die norwegische Regierung mit dem norwegischen Staatsfonds, der in manche Dinge nicht mehr investieren darf.
Also das ist das eine, dass man in bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr investiert oder auch in andere ganz bewusst investiert. Ich denke mal dran, dass ja die Bundesregierung oder Teile zumindest schon lange liebäugeln, die deutschen Übertragungsnetzbetreiber alle zurückzukaufen. Dann kann man vielleicht auch noch die Bahn gleich in diesen Fonds reinschieben oder ähnliche Unternehmen. Also das wird vielleicht nicht so leicht sein, aber so ganz ungefährlich scheint das auch nicht zu sein.
Nein, aber auf der anderen Seite hätte ja so eine Infrastrukturgesellschaft auch Vorteile. Also wenn man sich überlegt, wenn sowieso die Netzbetreiber im Energiebereich mittlerweile zurückgekauft werden oder Beteiligungen des Bundes reinkommen. Das lässt sich ja im Moment kaum verhindern. Ja, wir haben ja schon die Beteiligung des Bundes bei Netz BW. Jetzt kommt Tennet noch hinzu. 50 Hertz haben wir, glaube ich, auch über die KfW eine Beteiligung. Dann könnte man ja auch das Netz der Bahn davon trennen. Wir haben schon die Bundesfernstraßengesellschaft. Also wenn man da eine Möglichkeit schafft, vielleicht auch der Beteiligung Privater in einer solchen Gesellschaft, hätten wir durchaus auch nochmal neue Möglichkeiten.
sehen wir die Rekommunalisierung, ich hätte gesagt, die Verstaatlichung unserer Unternehmen, die wir in den 90er Jahren mühevoll privatisiert haben.
Naja, da hast du natürlich recht, aber der Punkt ist halt der, das findet jetzt eh statt, ja. Ich meine, ich kann immer wieder sagen, es wäre schön, wenn wir es nicht machen würden, aber wenigstens im Hinblick auf die Fernstraßen und bei der Bahn würden wir schon auch sagen, da gibt's keine Privatisierung des Netzes. Das wird nicht stattfinden. Und es gibt auch keine Privatisierung der Fernstraßen. Also eine Konstruktion, bei der man wenigstens eine Beteiligung von knapp 20% durch private Anleger ermöglicht, wäre schon auch eine Möglichkeit, mehr Geld zu mobilisieren und den Privaten eine Möglichkeit zu bieten, neue Produkte zu entwickeln. Das findet ja im Moment schon statt, dass in Infrastruktur investiert werden kann, in größerem Umfang als früher.
Anderes Thema. Vor einigen Tagen hat ein Handelsblatt-Artikel die Runde gemacht, der unter anderem von Jens Südekum verfasst wurde. Die Rede ist von einem Investitionsbooster. Unternehmen sollen für klimafreundliche Investitionen eine Steuergutschrift von 25% der Investitionssumme erhalten. Und diese Regelung würde zweckgebunden im Grundgesetz verankert werden, heißt es da. Was halten Sie insgesamt von diesem konkreten Ansatz und was von dem, was sich dahinter verbirgt?
Ein solcher Tax Credit ist an sich eine nicht ganz schlechte Sache. Man muss halt einerseits sagen, ist problematisch daran, dass man versucht, das so zu steuern, dass es wieder zu einer bürokratischen Monster zu werden droht. Das sind mir allgemeine Abschreibungserleichterungen, also sagen wir mal eine Sofortabschreibung von Investitionen jeglicher Art, wesentlich lieber, dass wir da nicht anfangen, wieder diskriminierend bestimmte Unternehmen zu begünstigen und andere nicht. Und die Absicherung im Grundgesetz heißt ja, wie wird das denn finanziert? Und da ist Jens Südekum derjenige, der das über ein Sondervermögen ganz gerne finanziert sehen möchte im Grundgesetz. Und davon halte ich überhaupt nichts.
Also ich finde den Vorschlag schon mal besser als vieles andere, was es in der Vergangenheit war. Mir gefällt daran, dass es ein Tax Credit ist, also eine Steuergutschrift. Also das heißt, also prinzipiell profitieren Unternehmen davon, die überhaupt Steuern zahlen. Denn Unternehmen, die keine Steuern zahlen, können ja mit einer Steuergutschrift auch nicht so viel anfangen. Aber gleichwohl denke ich auch, es ist nicht so gut wie eine Verbesserung der Investitionsbedingungen im Allgemeinen. Wir kriegen da wahrscheinlich, würden wieder so ein Bürokratiemonster bekommen. Man muss sich bewerben. Das Ganze wird wahrscheinlich in erster Linie von großen Unternehmen genutzt werden können, weil der Mittelständler sagt, das ist viel zu aufwendig, dieses komplizierte Antragswesen, bevor ich mich dann da qualifiziert habe für meine Steuergutschrift. Also da dürften wieder Verzerrungen ausgelöst werden. Und letztendlich ist auch immer die Gefahr, dass natürlich dann relativ arbiträr definiert wird, was jetzt eine Investition ist, die klimaschutzfördernd ist. Ich bin nach wie vor immer baff, ja, dass auch die Ansiedlungssubventionen für Intel sozusagen aus dem Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden sollten, weil das ja auch dem Klimaschutz angeblich diente. Also von daher, wenn man das so weit definiert und sagt, alles, was uns irgendwie gut gefällt, dient dem Klimaschutz, dann scheint es mir doch viel besser zu sein, zu sagen, wir ergreifen eine allgemeine Maßnahme, die Investitionsbedingungen verbessert über Abschreibungsregeln oder auch noch allgemeiner über eine Senkung der Körperschaftssteuer.
Der Sätze, genau, dass man die Sätze runtersetzt von 15% auf 10% zum Beispiel. Und dann muss es halt im Haushalt finanziert werden. Also immer wieder so diese Behauptungen, dass man auf der Ausgabenseite auch mit dem Bundeshaushalt 25 keine Möglichkeiten hätte zu kürzen, das ist einfach Unsinn. Natürlich hat man die. Klar.
Sie erkennen ja durchaus das Problem, dass es da Substitutionseffekte oder Crowding-out-Effekte geben könnte. Sagen, ja gut, da müssen wir aufpassen, dass im Kernhaushalt nicht weniger investiert wird. Deswegen soll ja selbst das auch noch festgeschrieben werden, dass nicht sozusagen die Investitionen im Kernhaushalt reduziert werden dürfen. Das stelle ich mir dann auch relativ schwierig vor, muss ich sagen.
Ja, nicht nur das. Ich rede jetzt nicht davon, die Investitionsausgaben zu kürzen. Ich meine, wir haben im Bereich Soziales im Bundeshaushalt so viele Ausgaben, auch solche, die wesentlich beweglicher sind als der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung. Also dann muss man halt da mal ran und muss sich das auch trauen. Also ich habe schon den Eindruck, dass jetzt schon in gewisser Hinsicht in der Diskussion um den Bundeshaushalt 25 von SPD und Grünen vorbereitet wird, dass sie das eigentlich nicht mittragen wollen. Ein Bundeshaushalt, der im Rahmen der Schuldenbremse bleibt, sondern alles Mögliche daran setzen, die Schuldenbremse entweder durch die Erklärung einer Notlage aussetzen zu wollen oder etwas Ähnliches. Ich denke, dass die FDP da nicht mitmachen kann. Das heißt, diese Haushaltsverhandlungen werden durchaus auch zu einem wesentlichen Prozess für den Fortbestand der Koalition bis zum September 2025.
Ja, aber dann, wenn man das meiste nun schon irgendwie zusammen geschafft hat, alles noch hinschmeißen und vor die Wand fahren lassen, geht dann nun wirklich nicht.
Ja, das müssen Sie dann irgendwann auch bei der Frage Haushalt 25 denjenigen zurufen, die nicht bereit sind, an ihren jeweiligen Lieblingsprojekten auf der Ausgabenseite Abstriche hinzunehmen.
Na gut, aber vielleicht hält bis dahin ja noch mehr Vernunft Einzug. Vernunft führt uns auch zum nächsten Thema, der gesteigerten Streikfreude im Land. Bahn und Lufthansa streiken und in vielen Städten auch der Nahverkehr. Wie viel Berechtigung oder auch wie viel Verständnis sehen Sie da noch, Herr Haukapp?
Ich habe den Eindruck, dass es schwindet, das Verständnis der Bevölkerung, insbesondere gegenüber den Bahnstreiks, die immer kurzfristiger angekündigt werden und jegliche Planbarkeit letztendlich unmöglich machen für viele. Es wird dann auch immer wieder diskutiert, wir haben das ja in regelmäßigen Abständen, diese Bahnstreiks alle Jahre wieder, ob man nicht das Streikrecht anpassen sollte in Bezug auf bestimmte Dinge. Und ich denke, da müssen wir jetzt wirklich mal ernsthaft drüber nachdenken. Wir haben das in weiten Teilen der Wirtschaft eigentlich so, da spricht jetzt der, sag mal, Wettbewerbs- und Kartellrechtsexperte, dass man sagt, Unternehmen, die eine besondere Macht haben, haben auch eine besondere Verantwortung und dürfen nicht eigentlich alles tun, was sie gerne möchten. Das ist die ganze Idee des Kartellrechts im Grunde, dass wir wirtschaftliche Macht begrenzen und sagen, wenn du besonders machtvoll bist, dann darfst du nicht das tun, was ein kleines Unternehmen einfach so tun darf, sondern die Verantwortung ist größer. Und diese Idee könnte man eigentlich auch auf das Streikrecht und das Arbeitsrecht übertragen, sagen, Gewerkschaften, die eine besondere Macht haben, die müssen vielleicht auch eine besondere Verantwortung haben. Und was meine ich damit? Damit meine ich, naja, hier haben wir eine Situation, jetzt nehmen wir mal den Bahnverkehr, wo man im Wesentlichen Leute schädigt, die eigentlich nichts zur Lösung des Verhandlungsproblems beitragen können. Der typische Streik, so wie das ja mal gedacht war, ist sozusagen, ich versuche, meinen Arbeitgeber als Arbeitnehmer sozusagen zu schädigen, sag ich mal, oder ihm eins auszuwischen, damit er einlenkt in meine Forderungen und umgekehrt sperren dann die Arbeitgeber gegebenenfalls aus, um die Gewerkschaften zum Einlenken zu gewinnen. Und es trifft im Wesentlichen die beiden Streikparteien. Insbesondere im produzierenden Gewerbe merken die Kunden davon eigentlich gar nichts. Gegebenenfalls gibt es Lieferverzögerungen oder Ähnliches. Bei den Streiken im Verkehrsbereich haben wir jetzt aber das Thema, dass in allergrößten Teilen die Geschädigten nicht das Bahnunternehmen ist. Gut, die sind auch geschädigt, aber der Schaden bei allen anderen ist noch viel, viel größer bei der Bevölkerung, bei anderen Unternehmen, ohne dass sie irgendeinen Beitrag leisten könnten zur Lösung des Verhandlungsproblems. Und da muss man sich die Frage der Verhältnismäßigkeit auch nochmal neu stellen. Sollte in die Prüfung, ob ein Streik verhältnismäßig ist, nicht auch Berücksichtigung finden, in welchem Umfang andere davon betroffen sind, die eben letztendlich, und wir sagen, aus ökonomischer Sicht eine Externalität erfahren, also die geschädigt werden, ohne dass sie eigentlich direkt involviert sind in das Ganze. Und wir kennen das aus anderen Bereichen, das Recht, dass man sagt, ja, also wir müssen sozusagen, wer besonders viel Macht hat, der muss sich anders verhalten. Von daher würde ich denken, dass das sollte Einfluss haben in die Frage sozusagen, wann sind Streiks eigentlich verhältnismäßig und wann sind sie nicht verhältnismäßig. Es kann nicht nur geprüft werden, sozusagen die Situation Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sondern man muss auch berücksichtigen, was bedeutet das für unbeteiligte Dritte. So eine Art ist eigentlich überfällig.
Ja, ist auch mein Gefühl. Herr Feld, wie sehen Sie das?
Justus hat völlig recht. Wir haben natürlich mit dem Tarifeinheitsgesetz damals eine Diskussion geführt, in der man versucht hat, die Macht der kleinen Spartengewerkschaften auch etwas einzuschränken. Ich weiß nicht, ob das nicht der falsche Ansatz ist, sondern man müsste, wie Justus das formuliert, für diejenigen, die streiken können in einem Bereich, in dem es um Infrastruktur geht, Hürden einbauen, die etwas höher sind. Bei Fragen der Verhältnismäßigkeit, bei der Frage, ob es nicht eine verpflichtende Schlichtung von Anfang an geben sollte, also schon bevor man überhaupt streiken darf, dass man solche Beschränkungen des Streikrechts für diese Bereiche der Wirtschaft dann hat. Man muss schon hinzufügen, na, das Problem, das wir im Moment sehen bei der Lufthansa, bei der Bahn, im Grunde haben wir das im öffentlichen Dienst ja insgesamt auch. Also wenn dort gestreikt wird und Krankenhäuser können Operationen nicht durchführen oder die Müllsäcke fliegen auf der Straße rum, dann werden auch Menschen geschädigt, die jetzt nicht unmittelbar betroffen sind. Ja, also es sind ja dann nicht die Kommunen und die Länder, die davon unmittelbar betroffen sind, sondern es sind die Menschen, die da nicht versorgt sind. Also ja, insofern müsste man sich dann schon überlegen, wie man das genauer macht und überhaupt noch abgrenzen kann.
Und damit müssen wir auch schon die Nachspielzeit anpfeifen. Die nächste Bewährungsprobe für die Nationalmannschaft vor der immer näher rückenden EM steht an. Nächste Woche Samstag am 23. März das Länderspiel Frankreich-Deutschland. Herr Haukapp, das ist kurz vor Ihrem Geburtstag. Rechnen Sie mit einem Geschenk?
Ja, ich spekuliere darauf, dass die Nationalmannschaft mich zum Geburtstag beschenkt. Ich habe so ein gewissen kleinen Optimismus, weil Toni Kroos ja seine Rückkehr in die Nationalmannschaft erklärt hat. Und es ist ja nun mal doch einer der erfolgreichsten Spieler der Welt bei Real Madrid, der auch eine gewisse Führungsqualität hat. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht doch so ein gewisser Ruck durch die Mannschaft geht, wenn man mit Toni Kroos spielt, dass man sich vielleicht doch ein bisschen mehr anstrengt als bisher. Vielleicht ist der Optimismus fehlgeleitet, aber bei mir hat das einen gewissen Optimismus ausgelöst, muss ich zugeben.
Bei mir nicht. Also ich meine, es holen mir die Spieler, die dann doch schon ein gewisses Alter erreicht haben, immer noch in ihren Vereinen, weil sie da gut eingebettet sind, super spielen können, aber schon auch nicht mehr über die ganze Distanz gehen. Ja, das ist wie Modric, der auch nicht mehr über die ganze Distanz von 90 Minuten gehen kann. Ich bin sehr gespannt, ob das irgendwas wirklich verändert. Vielleicht hast du recht und ich wünsche mir das ja für die Nationalmannschaft, aber ich habe den Eindruck, dass man damit eher die jungen Talente, die man einsetzen könnte, auf der gleichen Position wieder verschreckt. Also warum man beispielsweise sich nicht stärker bemüht um einen Pavlovic, der ansonsten vielleicht bei Serbien spielt und uns dann größere Probleme bereitet, das verstehe ich nicht.
Ich denke, die Mischung macht's nachher. Wir brauchen jemanden, der sozusagen ein gewisses Charisma hat und eine gewisse Führungsposition einnehmen kann. Und natürlich müssen wir junge Spieler einbinden, bin ich ganz bei dir. Lars, mal gucken, ob das jetzt gelingt unter Julian Nagelsmann bis zum Sommer. Schlechter wird es auf jeden Fall nicht.
Okay, also ich meine, du hast natürlich recht. Beim FC Bayern bin ich ja auch immer froh, wenn Thomas Müller spielt und da so ein bisschen die Mannschaft aufmischt. Und das war in den letzten Spielen ja sehr erfolgreich. Aber trotzdem, auch er kann nicht mehr über eine volle Distanz gehen. Also er muss nach 70 Minuten raus und dann ist erst einmal die Notwendigkeit da, sonst jemanden zu haben. Und die Älteren nehmen halt schon den Jüngeren was weg. Das ist im Tor immer ein bisschen anders, aber so auf dem Platz ansonsten schwieriger.
Na, wir können das ja beim nächsten Mal auswerten, direkt nach Ihren Eindrücken, die Sie jetzt in den USA sammeln werden, Herr Feld. Ihr Kollege Justus Haukapp ist sicher genauso gespannt wie ich und hoffentlich auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder am Samstag, 30. März.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen eine gute Zeit, ein schönes Wochenende, schöne 2 Wochen, bis wir uns das nächste Mal hören. Und dann werde ich wohl aus San Francisco zugeschaltet sein.
Auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, 2 erfolgreiche Wochen. Und Lars, ich bin sehr gespannt, was du dann zu berichten hast aus Dallas, San Francisco und den anderen Orten, die du so bereist.
Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.